SRF 3.
Charmoffensive. Bundespräsident Johann Schneider-Ammann wirbt in Berlin für Verständnis in der Zuwanderungsfrage. Korruptionsvorwurf. Südafrikas Präsident Jacob Zuma hat sich angeblich beim Ministerentscheiden beeinflussen lassen. Miniaturpolitik. Der Bundesrat will den Draht zum berüchtigten Eritrea mit Kleinstprojekten verbessern. Neuland. Die Schweiz führt als Weltpremiere eine Art Banklizenz-Light für neuartige Finanzdienstleister ein. Novembernacht. Es ist in den Voralpen und Alpen lokal nass, morgen dann zeitweise sonnig, bei 9 Grad im Norden und 15 im Süden. Studio ist Isabel Meissen. Ein paar Stunden Berlin, allerdings ohne Sightseeing. Bundespräsident Johann Schneider-Ammann hat heute die deutsche Bundeskanzlerin Merkel, Bundespräsident Gauck und Wissenschaftsministerin Wanka getroffen. Seine Mission? Klarmachen, dass Bern die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative nicht mit einem globalen Rahmenabkommen Schweiz-EU verbinden will. Zu den Resultaten Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli.
Die deutschen Journalisten sind bekannt für eine gewisse Direktheit. Also konnte die Frage nicht überraschen.
Frau Bundeskanzlerin, muss man mit Blick auf den Brexit und die anstehenden Verhandlungen mit den Briten nicht eigentlich als EU besonders hart mit der Schweiz umgehen, um keinen Präzedenzfall zu schaffen?
Die Antwort der Kanzlerin zeigte nicht nur durch den Inhalt, sondern auch durch die Tonlage das Verhältnis Deutschland-Schweiz sehr anschaulich.
Also wenn ich mich mal versuche, in die Rolle eines Schweizer Bürgers zu versetzen, dann würde mir das gar nicht gefallen, wenn ich plötzlich wegen der Entscheidung in einem ganz anderen Land in einem ganz anderen Licht betrachtet würde. Und die Schweiz hat ein Anrecht darauf, als ein mit der EU in vielen Fragen sehr eng verbundenes, souveränes Land in ihrer Eigenständigkeit und mit ihren Wünschen und ihren politischen Vorschlägen behandelt zu werden, ohne immer in einen anderen Kontext gestellt zu werden.
Auf die Frage, ob Angela Merkel die Schweiz nun explizit in Brüssel dabei unterstützen werde, die Frage Rahmenabkommen und Masseneinwanderungsinitiative nicht in einen Topf zu werfen, sagte Bundespräsident Johann Schneider-Ammann.
Soweit bin ich nicht gegangen, dass ich Sie vor eine Antwort gestellt habe, was sie ja oder nein hätte sagen müssen. Das hätte sie auch nicht gemacht. Aber sie hat sehr gut verstanden, dass es Sorgen gibt, wenn man beides miteinander verknüpft.
Für die Schweizer Wirtschaft sei es nämlich wichtig, rasch eine Lösung bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative zu finden.
Und wir können das nicht zeitlich aufschieben auf den Nimmerleinstag. Das würde für die Investoren ein schlechtes Signal abgeben und dann würden wir riskieren, dass gewisse Investitionen nicht mehr in unserem Land stattfinden würden. Das wollen wir nicht.
Die Bundeskanzlerin äußerte Verständnis für die Anliegen der Schweiz, aber auch für die Position der EU. Zum Thema Rahmenabkommen Schweiz-EU sagte sie:
Mittelfristig, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, können wir von diesem Thema nicht lassen, sondern das Thema bleibt weiter auf der Tagesordnung.
Was immer das nun heißt.
Auf, Mare. Auf.
Dass das Verhältnis aber sehr freundschaftlich ist, zeigte nicht nur der Empfang mit militärischen Ehren, sondern auch die Tatsache, dass Johann Schneider-Ammann die Kanzlerin dieses Jahr bereits zum vierten Mal trifft und dass bis Ende Jahr 14 Mal ein Mitglied des Bundesrates seinen deutschen Amtskollegen oder seine Ministerkollegin getroffen haben wird. Doch so positiv die Gefühle sind, Merkel ist bekanntlich nicht nur ein Bauchmensch.
Und jetzt zu den Nachrichten mit Pascal Schmitz. In Südafrika macht die Staatsanwaltschaft Staatspräsident Jacob Zuma in einem Bericht schwere Vorwürfe.
Zuma soll einer mächtigen indischstämmigen Unternehmerfamilie erlaubt haben, Einfluss auf die Ernennung und Entlassung von Ministern zu nehmen. Der Bericht enthält die Empfehlung, eine Untersuchungskommission einzusetzen. Bereits zuvor hatten tausende Demonstranten den Rücktritt Zumas gefordert. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen sie vor. Der 74-jährige Zuma steht wegen verschiedener Korruptionsaffären in der Kritik. Erst heute gab er seinen Widerstand gegen die Veröffentlichung des Berichts auf. Japan gewährt der zivilen Regierung von Myanmar weitere Wirtschaftshilfe im Umfang von 390 Millionen US-Dollar. Das hat der japanische Regierungschef Shinzo Abe nach einem Treffen mit Myanmars Außenministerin Aung San Suu Kyi bekannt gegeben. Damit beläuft sich die Wirtschaftshilfe der japanischen Regierung und privater Unternehmen für das ehemalige Burma auf 7,8 Milliarden Dollar. In der russischen Hauptstadt Moskau haben die Behörden ohne Vorankündigung ein Büro der Menschenrechtsorganisation Amnesty International geschlossen. Die Schlösser seien ausgetauscht und die Stromversorgung gekappt worden, teilte Amnesty mit. In einer Mitteilung habe es geheißen, die Räumlichkeiten gehörten der Russischen Föderation. Amnesty International solle sich an die Stadtverwaltung richten, um weitere Informationen zu bekommen. Nichtregierungsorganisationen werden in Russland seit Jahren strengen Kontrollen unterworfen. Schweden verlängert seine Kontrollen an den Grenzübergängen zu Dänemark um 3 Monate bis Anfang Februar 2017. Verkehrsministerin Anna Johansson begründete die Verlängerung mit der unsicheren politischen Situation. Die Kontrollen seien nötig, um die allgemeine Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Schweden hatte im Januar systematische Passkontrollen eingeführt, als Reaktion auf die große Zahl von Asylbewerbern. Letztes Jahr hatten 163.000 Menschen in Schweden Asyl beantragt. Für dieses Jahr geht die Migrationsbehörde von bis zu 32.000 Menschen aus. Im US-Bundesstaat Iowa hat die Polizei einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, 2 Polizisten in ihrem Streifenwagen erschossen zu haben. Das sagte ein Polizeisprecher dem Sender CNN. Nach dem 46-jährigen Mann war nach den tödlichen Schüssen gesucht worden. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich die beiden Vorfälle an 2 verschiedenen Orten. Die beiden Polizisten seien aus dem Hinterhalt in ihren Fahrzeugen erschossen worden, sagte ein Polizeisprecher. Der nun gefasste Verdächtige habe sich bereits in der Vergangenheit mit der Polizei angelegt. Der diesjährige internationale Hochhauspreis geht an den dänischen Architekten Bjarke Ingels. Die Jury in Frankfurt zeichnete sein 140 Meter hohes Wohngebäude in Manhattan aus, wie es in einer Mitteilung heißt. Das neue Wohnhochhaus habe eine sehr ungewöhnliche geometrische Fassade, begründete die Jury den Entscheid. Es setzte sich im Final gegen 4 weitere Gebäude aus New York und Singapur durch. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.710 Punkten minus 0,7%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 08.07,87 gehandelt, der Dollar zu 97,01.
Info 3 Abend.
Kleine Schritte. Der Bundesrat nimmt einen neuen Anlauf in der Eritrea-Politik. Mit fürs Erste Miniatur-Entwicklungshilfe-Projekten will er versuchen, die Menschenrechtslage in Eritrea zu verbessern. Denn die Schweiz würde gern abgewiesene Asylbewerber dorthin zurückschicken können. Aus keinem anderen Land kommen so viele Flüchtlinge zu uns. So vorsichtig der Bundesrat die Sache auch angeht, er wird von verschiedenen Seiten dafür kritisiert. Aus dem Bundeshaus Godin Vinzenz.
2 Millionen Franken pro Jahr will der Bundesrat künftig investieren in die Entwicklungszusammenarbeit mit Eritrea. Das ist verglichen mit den knapp 3 Milliarden Franken, welche die Schweiz jährlich für internationale Zusammenarbeit ausgibt, wenig. Aber es ist viel mehr als in den letzten 10 Jahren, seit die Schweiz die Zusammenarbeit mit dem Land in Ostafrika praktisch eingestellt hat. Ausgegeben werden soll das Geld für Projekte, um die Zukunftsperspektiven der Jugendlichen in Eritrea zu verbessern. Der Bundesrat sieht diese begrenzte Entwicklungshilfe als Vorstufe zu einer, wie er schreibt, echten Zusammenarbeit. Für die schweizerische Flüchtlingshilfe geht aber auch das schon zu weit. Ihr Sprecher Stefan Frey hält die Strategie für falsch. Zuerst müsste sich die eritreische Regierung bewegen.
Wir finden, dass zuerst einmal Garantien für die Einhaltung der Menschenrechte geleistet werden müssen und Garantien zudem, die nachkontrollierbar sind. Und dann kann man darüber verhandeln, ob man über die Schiene der Entwicklungszusammenarbeit mit diesem Regime zusammenarbeiten will oder nicht.
Und Signale, dass die eritreische Regierung zu Zugeständnissen bereit ist, sieht Stefan Frey von der Flüchtlingshilfe nicht, anders als der Bundesrat. Auf bürgerlicher Seite ist man ebenfalls nicht zufrieden mit dem Bundesrat. Man wünschte sich von ihm eine aktivere Eritrea-Politik, das wegen der vielen Flüchtlinge, die von dort in die Schweiz kommen. Der Aargauer FDP-Ständerat Philipp Müller findet das, was der Bundesrat jetzt vorhat, viel zu zaghaft.
Man muss intensiver die diplomatischen Beziehungen aufnehmen mit diesem Staat. Man muss Eritrea zu einem Entwicklungsschwerpunktland machen. Die eritreische Seite hat ja sehr oft schon kundgetan, dass sie an diplomatischen Beziehungen interessiert sind und ich erwarte, dass es eine diplomatische Offensive gibt und nicht einfach nur Geld gesprochen wird.
Der Bundesrat aber bevorzugt eine vorsichtigere Politik. Auch er möchte erreichen, dass die jungen Menschen in Eritrea mit der Zeit bessere Zukunftsperspektiven haben als heute und in ihrer Heimat bleiben können. Aber das Departement von Außenminister Burkhalter schreibt auf Anfrage auch, das sei ein langfristiges Ziel.
Gudin Vinzenz, vielen Dank. Das Thema bleibt im Brennpunkt. Fragen und Antworten rund um Flüchtlinge aus Eritrea mit seinem berüchtigten Militärdienst haben wir online zusammengestellt. srf.ch/news.
Info 3 Abend.
Eigentlich gilt die Regel: Wer wie eine Bank mit Geld geschäftet, muss auch das Bankengesetz befolgen. So will der Bund sicherstellen, dass mit unserem Geld sorgfältig umgegangen wird. Doch seit die Digitalisierung die Branche durchschüttelt, entstehen immer mehr Unternehmen, die zwar Geldgeschäfte abwickeln, aber nicht unter das Bankengesetz fallen. Ein Problem, findet der Bundesrat. Er führt nun eine neue Lizenz ein, extra für solche Firmen aus der sogenannten Fintech-Branche. Eine Weltpremiere. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Fintech, dazu zählen digitale Zahlungssysteme, Kredite und Hypotheken, die online vergeben werden, Computerprogramme, die anstelle von Bankangestellten aus Fleisch und Blut Kundenvermögen verwalten, virtuelle Währungen wie Bitcoin. Alle diese Angebote haben derzeit ein großes Problem. Wer in der Schweiz von der Finanzmarktaufsicht FINMA eine Bankenlizenz erhalten will, muss über mindestens 10 Millionen Franken Eigenkapital verfügen. Für die meist kleinen Start-up-Unternehmen eine unüberwindbare Hürde. Doch nun geht der Bundesrat in die Offensive und will den Marktzugang massiv erleichtern. Für Finanzminister Ueli Maurer ist die Förderung von Fintech zentral.
Wenn man die Entwicklung sieht, jetzt beispielsweise in den USA oder auch in England, ist das tatsächlich ein Potenzial, das außerordentlich groß sein wird. Aber es wird natürlich den jetzigen Markt verändern, weil wenn neue Dienstleistungen angeboten werden, fallen sie in bisherigen Instituten weg.
Der Bundesrat plant ein Bewilligungssystem mit 3 Stufen. Wer Publikumseinlagen von bis zu 1 Million entgegennimmt, soll künftig ohne Bewilligung geschäften können. Der Bundesrat spricht von einem Innovationsraum, der auch Experimente zulässt. International hat sich der Begriff Sandbox durchgesetzt. Wer auf digitalem Weg Publikumseinlagen von mehr als 1 Million entgegennimmt, soll bei der FINMA eine neu geschaffene Fintech-Lizenz beantragen können, Stufe 2. Voraussetzung ist, dass die Einlagen nicht angelegt oder verzinst werden. Erst in Stufe 3, ab einer Schwelle von 100 Millionen, soll es wie bis anhin eine Bankenlizenz brauchen. Im Innovationsraum und im Rahmen der Fintech-Lizenz gelten die Anforderungen des Geldwäschereigesetzes. Doch gibt es in diesen beiden ersten Stufen keinen Schutz für die eingelegten Kundengelder, wenn ein Unternehmen scheitert. Finanzminister Maurer betrachtet das trotzdem nicht als großes Risiko.
Ich gehe nicht davon aus, weil wenn wir Rahmenbedingungen bieten, dann werden sich die seriösen Anbieter hier tummeln. Und ich glaube, Leute, die sich in diesem Bereich vorwagen, die wollen ja auch etwas testen. Also das Risiko ist sehr begrenzt.
Um die neue Fintech-Lizenz einführen zu können, braucht es eine Anpassung des Bankengesetzes. Der Bundesrat will dem Parlament im nächsten Sommer eine entsprechende Botschaft unterbreiten.
Die News des Tages einfach erklärt im Info 3, heute mit Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.